Die Welten unserer inneren Erfahrungen sind unendlich vielfältig und wandlungsfähig. Kein Mensch freut sich in gleicher Weise wie ein anderer. Auch wenn Swedenborgs Werke einen sehr intellektuellen Eindruck machen, ist doch deutlich spürbar, wie gefühlsbetont sie im Grunde genommen sind. Zitat: Die Wahrheiten sind beim Menschen in einer bestimmten Ordnung aufgereiht. Diejenigen, die mit den Trieben seiner Liebe am meisten übereinstimmen, befinden sich in der Mitte. Die weniger übereinstimmenden an den Seiten und die gar nicht übereinstimmenden an den Rändern. Außerhalb dieser Anordnung befinden sich die Wahrheiten, die seinen Liebestrieben entgegen sind. Zitat Ende. Swedenborg ist sicher, dass der Entwicklungsprozess der Seele von innen nach außen verläuft und geführt wird. Der Bereich, den wir gewöhnlich als unser Selbst bezeichnen, ist ein Spiegel von noch grundlegenderen Vorgängen. Und die Qualität unseres inneren Wesens verbindet uns mit dem Transzendenten. Anders ausgedrückt, indem unsere Erfahrung bewusst wird, kommt in unserem Leben das Überirdische zu irdischer Vorstellung. In dieser Verwirklichung besteht unser Leben. Kurz, ein sorgfältiges Studium unserer Gedanken, Vorstellungen und anderen seelischen Prozessen zeigt, dass sie in Stimmungen und Empfindungen eingebettet sind, sich aus diesen heraus formen und sie widerspiegeln. Swedenborg beschreibt die Beziehung zwischen dem inneren und äußeren Bereich unserer Seele auf verschiedene Art. Diese entscheidende Beziehung bestimmt die Entwicklung echter Menschlichkeit. Sie entscheidet darüber, ob wir uns in der Vorstellung von uns selbst in Überheblichkeit verlieren. Davon wiederum hängt ab, ob wir einen Himmel oder eine Hölle in uns schaffen. Der Mensch, der eine Hölle verursacht, neigt dazu, die verschiedenen Vorgänge in seinem Gemüt als seinen eigenen Herrschaftsbereich zu betrachten. Die feinen Stimmungen im Hintergrund übersieht er oder hält sie für unwichtig. Dagegen spürt ein Mensch, der einen Himmel in sich bildet, dass er an einem Geschehen teilhat, das die Grenzen seines Ichs übersteigt. Wer dem Himmel zugewandt ist, fühlt sich eingebettet und als Glied einer mannigfaltigen Schöpfung, die ihn selbst und alle anderen umfängt. Für ihn erweitern die Myriaden anderer Wesen seine Schau der Schöpfung. Wer eine Hölle in sich bildet, gibt sich den Vorrang vor allen anderen. Dabei setzt man sich in Wirklichkeit, wenn man andere, die weit mächtiger sind als man selbst, zu beherrschen versucht, dem Druck dieser anderen aus. Das sind nicht etwa nur treffende Bilder von geistigen Vorgängen, die dem sozialen Bereich entliehen sind. Vielmehr ist unsere Gesellschaft eine getreue, sehr wirkliche und fühlbare Entsprechung der ewigen Welt, die sich hinter der zeitlichen auftut. Swedenborg beschreibt, wie verschieden im Himmel die Erscheinungen von Menschen ausfällt, die gerne am Gottesdienst teilnehmen und denen, die das nur gezwungen tun. Das Innere der einen erscheint wie eine hellglänzende, das andere wie eine dicke, schwarze Wolke. Anschließend sagt er, es ist klar, dass das Innere es ablehnt, vom Äußeren dominiert zu werden und sich abwendet. Das Innere kann das Äußere zwingen, weil es einem Herrscher gleicht und das Äußere dem Diener. Ganz deutlich verläuft also die Ordnung von innen nach außen. Zitat: Unter dem Äußeren und inneren Denken wird hier etwas Ähnliches verstanden wie unter dem äußeren und inneren Menschen. Und unter diesem wiederum nichts anderes als das Äußere und Innere des Willens und des Verstandes. Wille und Verstand nämlich machen den Menschen aus. Im Inneren sind tausend und abertausend Dinge, die im Äußeren nur als ein Allgemeines erscheinen. Daher ist auch das Denken und Empfinden umso klarer, je innerlicher es ist. Hieraus folgt, dass der Mensch im Innern sein sollte. Das innere Denken stammt aus der Lebensliebe und deren Neigungen samt den daraus hervorgehenden Wahrnehmungen. Das äußere Denken entspringt dem Gedächtnis und jener Lebensliebe, die zur Begründung und als Mittel zum Zweck dient. Zitat Ende. Hier ist die Meinung, dass das Gedächtnis unser Sprachwissen einschließt. Die ausgesprochenen Gedanken stammen aus dem äußeren Gedächtnis und dienen den inneren Empfindungen und Stimmungen der Seele. Dass der Mensch innere und äußere Gedanken besitzt, ist darum klar, weil er von seinem inneren Denken her sein Äußeres betrachten und über es nachdenken kann. Er kann auch beurteilen, ob etwas böse ist oder nicht. Es besteht eine Entsprechung zwischen dem inneren Denken oder dem Geist eines Menschen und seiner äußeren Gedankenwelt. Swedenborg beschreibt das als Teil eines metaphysischen Prinzips, das in der ganzen Schöpfung waltet. Das Ziel aller Dinge erzeugt eine Ursache, die wiederum Wirkungen zur Folge hat. Für die Seele ist dieses Endziel ihre Lebensliebe. Sie schafft sich Gründe, von denen die Gefühle und Vorstellungen ausgehen, die der Lebensliebe dienen. Aus ihnen wiederum entstehen die Wirkungen, nämlich die äußere Gedankenwelt und die Handlungen des Körpers. Eines Menschen wahres Ziel zeigt sich in seinen Taten. Religiös ausgedrückt, Nächstenliebe ist die Folge von Liebe. Endzweck, Ursache und Wirkung ist das Prinzip, das auch als Entsprechung die verschiedenen Ebenen der Schöpfung zueinander in Beziehung setzt. Das Endziel oder der Endzweck ist der innerlichste Aspekt, die Wirkung der äußerlichste. Soll ich das auch nochmal lesen? Kann nicht schaden, ne? Das ist kompliziert. Also den Absatz lese ich nochmal. Es besteht eine Entsprechung zwischen dem inneren Denken oder dem Geist eines Menschen und seiner äußeren Gedankenwelt. Swedenborg beschreibt das als Teil eines metaphysischen Prinzips, das in der ganzen Schöpfung waltet. Das Ziel aller Dinge erzeugt eine Ursache, die wiederum Wirkungen zur Folge hat. Für die Seele ist dieses Endziel ihre Lebensliebe. Sie schafft sich Gründe, von denen die Gefühle und Vorstellungen ausgehen, die der Lebensliebe dienen. Aus ihnen wiederum entstehen die Wirkungen, nämlich die äußere Gedankenwelt und die Handlungen des Körpers. Eines Menschen wahres Ziel zeigt sich in seinen Taten. Religiös ausgedrückt, Nächstenliebe ist die Folge von Liebe. Endzweck, Ursache und Wirkung ist das Prinzip, das auch als Entsprechung die verschiedenen Ebenen der Schöpfung zueinander in Beziehung setzt. Das Endziel oder der Endzweck ist der innerlichste Aspekt, die Wirkung der äußerlichste. Zitat: Das menschliche Gemüt ist beständig in jeder Dreiheit, die man Absicht, Ursache und Wirkung nennt. Fehlt eine derselben, so ist das menschliche Gemüt nicht in seinem eigentlichen Leben. Jedermann ist klar, dass das menschliche Gemüt nicht in seinem eigentlichen Leben ist, solange es bei der Neigung des Willens stehen bleibt und nicht zu weiterem übergeht oder wenn es allein in der Wirkung ist. Mit anderen Worten, das menschliche Gemüt empfängt sein Leben nicht von einem dieser drei Dinge, sondern von allen dreien in ihrer Verbindung. Zitat Ende. Diese Verwirklichung Auf den verschiedenen Stufen unseres Selbst nennen wir Leben. Wie das Innere eines Menschen, dessen höchste Entwicklungsmöglichkeiten und sein letztes Ziel enthält, so birgt es doch ebenso die Möglichkeit des Irrtums und des Sich-Verlierens. Das ergibt sich aus unserer Freiheit, verschiedene Wege zu versuchen und über uns selbst zu entscheiden. Zitat: Im Zustand der Furcht wird niemand gebessert, weil die Furcht den freien Willen und die Vernunft bzw. die Freiheit der Vernunfterkenntnis aufhebt. Die Liebe öffnet nämlich das Innere des Gemüts, während die Furcht es verschließt. Ist es aber verschlossen, so denkt der Mensch wenig und lediglich das, was sich gerade dem Geist oder den Sinnen darbietet. Alle Befürchtungen, die in den Geist eindringen, sind von dieser Art. Die Furcht aber kann niemals in das Innere des Denkens eindringen. Dieses ist vielmehr immer in der Freiheit. Das Innere des Denkens ist immer in der Freiheit, weil in der Grundneigung seines Lebens. Eine Furcht, die in das Äußere des Denkens eindringt und das Innere verschließt, ist vor allem die Furcht vor dem Verlust der Ehre oder des Gewinns. Zitat Ende. Es kann ein echter Konflikt zwischen dem Äußeren und dem Inneren bestehen. Je überheblicher jedoch ein Mensch gegenüber seinem eigenen Inneren handelt, desto mehr setzt er sich in Gegensatz zu seinem eigenen Ursprung und Lebensquell. Die Freiheit oder Entscheidungsmöglichkeit kommt dem Inneren zu. Ihr entgegenzuwirken bedeutet daher, seine eigene Freiheit zu beschneiden. Zitat: Das Innere und das Äußere handeln getrennt. Wenn der Mensch aus dem Äußeren seines Denkens anders spricht und handelt, als er innerlich denkt und will. In Verbindung handeln sie aber, wenn er spricht und tut, was er innerlich denkt und will. Letzteres ist allgemein bei den Redlichen der Fall, ersteres bei den Unredlichen. Weil nun das Innere und Äußere des Gemüts in dieser Weise getrennt sind, so kann auch das Innere mit dem Äußeren kämpfen und es durch den Kampf zur Beistimmung nötigen. Weil nun der Mensch Mensch ist, vermöge des Inneren seines Denkens, so ergibt sich, dass der Mensch sich selbst zwingt, wenn er das Äußere seines Denkens zur Beistimmung oder zur Aufnahme dessen nötigt, woran seine Neigungen Freude haben. Der Mensch ist frei zu denken, wie es ihm gefällt, und zwar zu dem Zweck, dass seine Lebensliebe aus ihren Schlupfwinkeln in das Licht seines Verstandes hervortreten möge. Und weil er sonst nichts von seinem Bösen wüsste, folglich es auch nicht austreiben könnte. Zitat Ende. Den Konflikt zwischen dem dominierenderen Inneren und dem niedrigeren Äußeren beschreibt Swedenborg als Versuchung oder Kampf. Er ist nötig als Prozess der Bewusstwerdung des Menschen, indem er sich zu seinen ihm eigenen Werten bekennt. Zugleich schafft er so die Grundlage für sein letztes und ewiges Sein. Wir schaffen uns das, was wir immer sein werden. Je einheitlicher das Innere und Äußere zusammenwirken, desto mehr erfährt der Mensch Freiheit und Frieden, die sein inneres Leben sind. Ob man das als Integration, geistige Gesundheit oder Wohlbefinden bezeichnet, spielt keine Rolle. Zitat: Bei denen, die in himmlischer Liebe sind, bilden das Innere und Äußere des Denkens bzw. der innere und äußere Mensch beim Reden eine Einheit. Und sie sind sich auch keines Unterschieds bewusst. Die Liebe ihres Lebens samt ihren Neigungen zum Guten und deren Wahrnehmungen des Wahren ist bei allem, was sie denken, reden und tun, gleichsam die Seele. Ende Zitat. So, jetzt kommt der letzte Abschnitt. Der befasst sich mit der Verbindung mit dem Himmel, unsere Verbindung mit dem Himmel. Bisher haben wir noch kein richtiges Verbindungsglied zwischen unserem Inneren und dem Himmel aufgezeigt. Offensichtlich bestimmt der Mensch durch die Art und Qualität seines irdischen Lebens seine Stellung in der Ewigkeit. Aber ist bereits in diesem irdischen Leben eine unmittelbare Verbindung mit der jenseitigen Welt vorhanden? Sie existiert wohl, aber nicht deutlich erkennbar, sodass manchen Kennern Swedenborgs dieses Verbindungsglied nicht bewusst ist. Wie wir sahen, ist in Swedenborgs Begriffswelt das Innerste des Menschen die Liebe seines Lebens oder die herrschende Liebe. Aus ihr fließen seine Neigungen, Gefühle oder Tendenzen und bestimmen aus dem Hintergrund die in Erscheinung tretenden Aspekte des Bewusstseins. In Himmel und Hölle sagt Swedenborg, dass Geister des Himmels und der Hölle auf den Menschen einwirken. Doch bleibt diese Beeinflussung normalerweise verborgen. Und so sollte es auch sein. Wenn Geister mit dem inneren Gemüt eines Menschen in Verbindung stehen, so in den innersten Empfindungen. Im ersten Moment scheint die Vorstellung sehr befremdlich, dass Geister in unseren Gefühlen gegenwärtig sein sollen. Sie wird aber annehmbarer, wenn wir diese Behauptung untersuchen. Geister sind dasselbe wie Gefühle, als Folge der Tatsache, dass sie zu ihrer eigentlichen Neigung geworden sind. Es ist darum richtiger, unter Geistern ihr inneres beherrschendes Streben zu verstehen, anstatt sie wie Personen Hans und Grete zu betrachten. Denn nur dieses Streben ist Teil von ihrem Sein jenseits von Raum und Zeit, sagt Van Dusen. Zitat: Jeder Engel ist eine Neigung und ebenso eine Nutzwirkung. Geister sind Neigungen und daher in einer menschlichen Form, die ihren Neigungen ähnelt. Zitat Ende. Wenn wir das in Beziehung setzen dazu, dass des Menschen innerstes Wesen seine Neigung oder Lebensliebe ist, dann steht er wirklich schon hier in Verbindung mit Himmel und Hölle. Zitat: Der Geist des Menschen ist nichts als Neigung, folglich wird er nach dem Tode zu einer Neigung. Ein Engel des Himmels, wenn er eine Neigung zu einer guten Nutzwirkung, ein Geist der Hölle, wenn er eine Neigung zu einem bösen Nutzen ist. Dies ist auch der Grund, weshalb der gesamte Himmel in Gesellschaften eingeteilt ist, je nach der Herkunft und Art der Neigung. Dasselbe gilt für die Hölle als der entgegengesetzten Ordnung. Folglich macht es keinen Unterschied, ob man von Neigungen oder Gesellschaften in der geistigen Welt spricht. Der innere Mensch wird deshalb als der geistige Mensch bezeichnet, weil er sich im Lichte des Himmels befindet, das seiner Natur nach geistig ist. Der äußere Mensch wird deshalb als der natürliche Mensch bezeichnet, weil er sich im Lichte der Welt befindet, das seiner Natur nach natürlich ist. Ein Mensch, dessen Inneres im Licht des Himmels und dessen Äußeres im Licht der Welt ist, denkt sowohl geistig als natürlich. Denkt er natürlich, so fließt jedoch sein geistiges Denken in das Natürliche ein und kommt hier zum Bewusstsein. Der innere geistige Mensch ist an und für sich betrachtet ein Engel des Himmels und ist auch, solange er noch im Körper lebt, in Gesellschaft mit Engeln, obwohl es ihm nicht bewusst ist. Nach der Trennung vom Körper kommt er unter Engel. Wenn Engel beim Menschen sind, so wohnen sie gewissermaßen in seinen Neigungen. Zitat Ende. Wir sind nicht nur innerlich Neigungen, durch die wir in Verbindung mit Gesellschaften des Himmels und der Hölle stehen, die auch Neigungen sind, sondern wir sind geistige Wesen und wir Menschen beeinflussen uns gegenseitig. Noch einmal Zitat: Bei jedem Menschen sind gute und böse Geister zugegen. Durch die Guten hat er Verbindung mit dem Himmel und durch die Bösen mit der Hölle. Diese Geister befinden sich in der Geisterwelt, welche die Mitte zwischen Himmel und Hölle einnimmt. Wenn diese Geister zu einem Menschen kommen, so treten sie in alle Einzelheiten seines Gedächtnisses und von da aus in sein ganzes Denken ein. Die bösen Geister in das, was in seinem Gedächtnis und Denken böse ist, die guten Geister hingegen in das, was darin gut ist. Es ist den Geistern ganz und gar nicht bewusst, dass sie beim Menschen sind. Vielmehr halten sie, wenn sie bei ihm sind, sein ganzes Gedächtnis und sein ganzes Denken für ihr eigenes. Sie sehen auch den Menschen nicht, weil die Dinge unserer Sonnenwelt ihrem Auge unsichtbar sind. Ende Zitat. Für diese Behauptung werden wir eine überraschende, moderne Bestätigung finden, wenn wir psychotische Halluzinationen untersuchen. Was Swedenborg beschreibt, bestimmt vollkommen mit sorgfältigen phänomenologischen Studien der menschlichen Erfahrungswelt überein. Wir beobachten, dass geistige Tätigkeit sich auf der elementarsten Ebene der Gefühle und Empfindungen abspielt. Denken und Wahrnehmen folgen den Bahnen des Gefühls. Was Swedenborg hinzufügt, ist der Gedanke, dass Geister Empfindungen sind, die in unserem Inneren als unsere Gefühle gegenwärtig sind und dass jedermann gute und böse Geister bei sich hat. Der Mensch ist als der freie Raum zu denken, der sich zwischen diesen gegensätzlichen Möglichkeiten im Gleichgewicht zu halten hat. Zudem haben wir nicht irgendwelche alten Geister bei uns, sondern solche, die unser Gefühlspotenzial spiegeln. Ein Mensch mit angeborener finsterer Anlage oder Neigung hätte also einen dementsprechenden Geist bei sich. Es gibt keine echten Kriterien dafür, um uns unsere eigenen latenten Kräfte, von denen der Geister, die bei uns sind, zu unterscheiden. Oder umfassender gesprochen, einige Aspekte der geistigen Welt jenseits der unseren verwirklichen sich bereits jetzt in uns. Man kann es auch noch anders ausdrücken. Es besteht eine Entsprechung zwischen den geistigen Welten und dem Gemüt des Menschen. Und in jedem Einzelnen verläuft der Kontakt über die Geister des Gefühls, die um ihn sind, in seinen Empfindungen und von da in alle Bereiche der Seele. Auf diese Weise wird die Herrschaft Gottes Wirklichkeit. Durch die Geister hindurch erreicht sie die Seele des Menschen. Zitat: Der Mensch glaubt, alles und jedes bei ihm erfolge in natürlicher Ordnung. Und es sei keinerlei Höheres, das die Lenkung innehat. In Wirklichkeit verhält es sich jedoch so, dass alles und jedes bei ihm durch Geister und Engel geordnet wird. Und alle Zustände und Zustandsveränderungen daher stammen und so vom Herrn zu ewigen Zwecken gelenkt werden, die der Herr allein vorhersieht. Dass sich die Sache so verhält, ist mir aufgrund der Erfahrung mehrerer Jahre hinlänglich bekannt. Überdies ist mir zu wissen und zu beobachten verliehen worden, welche Geister sich bei mir aufhielten und welche Zustände sie herbeiführten. Ich kann nur versichern, dass alle Zustände bis hin zu ihren kleinsten Einzelheiten daher stammen und vom Herrn so geordnet werden. Zitat Ende. Nur wenn wir die Vordergründigkeit des leicht Beobachtbaren durchstoßen, können wir erkennen, dass Swedenborgs Vorstellung von der Seele radikal anders ist. Er bezieht die ganze Ordnung des Seins mit ein, für die in den meisten modernen Theorien kein Platz ist. Die Welten Gottes, Himmel und Hölle und der Mensch sind für Swedenborg so direkt miteinander verbunden, dass der Versuch, sie voneinander zu trennen, sinnlos erscheint. Es handelt sich bei ihm in der Tat um eine theologische Psychologie.